HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
Wird Syrien zum Flächenbrand? Erdogan ruft nach der NATO.
Wir reden von diesem Konflikt in Syrien immer als Bürgerkrieg, der sich also vor allem innerhalb eines Landes abspielt, zwischen der Regierung und Rebellen etwa. Das war auch lange so in Syrien. Im Laufe der Jahre allerdings haben sich immer mehr Länder eingemischt, auch weil es mitunter um deren Eigeninteressen geht. So kommt es, dass auch die Türkei mitmischt in Syrien, um etwa gegen kurdische Milizen vorzugehen an der Grenze zur Türkei. Genau dort, im Norden von Syrien, ist die Situation in der vergangenen Nacht weiter eskaliert. Dort sind mehr als 30 Soldaten der Türkei gestorben bei einem Angriff der syrischen Armee. Die Türkei wiederum hat darauf mit einer Militäraktion reagiert und man möchte gerne Unterstützung haben von den Verbündeten, denn die Türkei ist ja NATO-Mitglied. Da wird offenbar nicht nur freundlich nachgefragt, sondern durchaus Druck gemacht. Karin Sens ist unsere Korrespondentin für die Türkei. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen. Es heißt ja, die Türkei soll schon damit gedroht haben, die Grenzen Richtung Europa zu öffnen, wenn keine Unterstützung kommt von der NATO. Wie ernst sollte man denn diese Drohung nehmen? Denn gedroht hat Präsident Erdogan ja schon öfter.
Also wir merken zumindest, dass im Moment in der Türkei sehr viel im Gange ist, dass sich tatsächlich sehr viele Flüchtlinge auf den Weg in Richtung griechische Grenze machen. Das liegt daran, dass es eben dieses Gerücht gibt, dass die Türkei die Grenzen öffnen würde. Aber es ist ein Gerücht, das ist bisher von der türkischen Seite offiziell nicht bestätigt worden. Und ein Reporter der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hat am Morgen auch noch berichtet, dass eben in Edirne am Grenzübergang dort, das ist eine türkische Stadt direkt an der Grenze zu Griechenland, dass dort also Flüchtlinge zurückgewiesen wurden von den Grenzsoldaten, weil sie die entsprechenden Papiere nicht dabei hatten. Später haben wir aber Bilder gesehen, wiederum auch im türkischen Fernsehen, wo Flüchtlinge in dieser Zone zwischen der türkischen und der griechischen Grenze stecken geblieben sind, wie sie da hingekommen sind und wie man jetzt mit ihnen weiter verfahren wird, das ist im Moment alles noch offen.
Ja, angeblich haben sich ja schon viele Flüchtlinge aus Syrien, die bislang in der Türkei ausharren, auf den Weg gemacht Richtung europäische Grenze. Aber nach dem, was Sie erzählen, muss man das offenbar mit Vorsicht genießen, diese Bilder und Meldungen darüber.
Also es ist so, dass beispielsweise auch das türkische Fernsehen heute Live-Bilder gezeigt hat, als Flüchtlinge in ein Schlauchboot an der Ägäis auf türkischer Seite gestiegen sind und sie offenbar von niemandem daran gehindert wurden. Aber sie wollten wohl nach Lesbos übersetzen. Von Lesbos wiederum hören wir, dass bis jetzt erst ein einziges kleines Boot da angekommen ist. Das bewegt sich im Bereich des Normalen, denn es schaffen ja immer wieder Flüchtlinge trotz der Kontrollen eben durchzukommen mit Hilfe von Schmugglern.
Das erste Land der Europäischen Union, in dem diese Menschen dann ankommen würden, wäre ja Griechenland. Dort sind die Auffanglager allerdings schon überfüllt. Man macht sich große Sorgen dort, dass das noch schlimmer werden könnte. Sie berichten ja häufig aus der Region. Sind diese Befürchtungen begründet?
Also natürlich, wenn jetzt nochmal hunderttausende Flüchtlinge dort ankommen würden, beispielsweise auf Lesbos, in einem Lager, das sowieso schon gnadenlos überlastet ist, ist das sicherlich, das wäre eine Katastrophe. Und diese Katastrophe gibt es dort schon. Griechenland hat anscheinend zumindest bei Edirne seinen Grenzübergang geschlossen. Übrigens auch Bulgarien wäre noch eine Möglichkeit für die Flüchtlinge drüber zu kommen. Aber auch da hören wir, dass die Grenzen verstärkt wurden. Aber die Frage ist natürlich auch, sogenannte Pushbacks sind ja nicht erlaubt. Das heißt also, dass wenn die Menschen erstmal über die türkische Grenze geschafft haben, sie dann eben an der griechischen Grenze abgewiesen würden. Also wie geht Griechenland dann tatsächlich im Endeffekt damit um? Und es ist ja auch so, beispielsweise in der Ägäis, wenn die Menschen es eben schaffen würden, in griechisches Gewässer zu gelangen, weil die türkische Grenzpolizei eben hier nicht mehr entsprechend kontrolliert, dann müssen Schiffe diese Menschen auch aufnehmen und auf griechische Seite bringen. Sie können sie nicht einfach wieder zurückbringen.
An diesem Konflikt zwischen der Türkei und Syrien ist auch Russland beteiligt als Verbündeter der Regierung von Präsident Assad in Syrien. Russland soll auch schon reagiert haben und Kriegsschiffe in Richtung Syrien schicken. Außerdem heißt es aus Moskau, die türkischen Soldaten, die da jetzt getötet wurden, die hätten sich gar nicht in dem betreffenden Gebiet aufhalten sollen. Was bedeutet das für die Beziehung zwischen der Türkei und Russland, wenn wir uns den Tonfall da mal anhören?
Also die Beziehung ist ja im Endeffekt eine Achterbahn seit 2015 und wahrscheinlich auch schon vorher. 2015 hatte ja die Türkei einen russischen Kampfjet an der syrischen Grenze abgeschossen. Und erst als Erdogan sich dafür bei Putin entschuldigt hatte, ging es wieder aufwärts. Und diese Konflikte gibt es auch deswegen immer wieder, weil eben die Türkei und Russland auf unterschiedlichen Seiten in diesem Syrien-Konflikt stehen. Die Türkei unterstützt die Rebellen und Russland, Sie haben es gesagt, das syrische Regime, und auch östlich in Gebieten in Syrien ist man da immer wieder mal, sag ich mal, vorsichtig aneinander geraten. Aber man hat es eben immer wieder auch geschafft, einen Kompromiss und einen Ausweg zu finden. Zuletzt bei der Offensive der Türkei im Oktober. Da ist die Türkei hat praktisch einen Streifen von etwa 30 Kilometern östlich des Euphrat erobert und dort patrouilliert man jetzt mit den Russen gemeinsam. Ich glaube, viele hatten gehofft, dass es möglicherweise auch so einen Kompromiss bei Idlib irgendwie geben könnte. Und umso überraschter ist man jetzt um diese massive Eskalation. Also man wusste, dass die Lage dort brenzlig ist, aber dass es jetzt so eskaliert ist, glaube ich, hat viele überrascht. Erdogan hatte Putin ja für nächste Woche eigentlich in die Türkei eingeladen, um über die Problematik zu sprechen. Jetzt haben sie heute Morgen telefoniert. Das zeigt zum einen, wie brenzlig die Situation ist, zum anderen aber auch, dass beide offensichtlich auch versuchen, auch hier wieder einen Ausweg zu finden.
Die Türkei hat nach den Zusammenstößen mit dem syrischen Militär die NATO tatsächlich um Hilfe gebeten. Heute Morgen gab es schon ein entsprechendes Krisentreffen, wo man darüber gesprochen hat. Die NATO ist ja auch so strukturiert. Das heißt, die Türkei kann sich einen rechtlichen Hebel zunutze machen, der das Bündnis genau dafür vorsieht. Das nennt man den sogenannten Beistandsfall oder auch die Beistandsverpflichtung. Allerdings gibt es da genaue Vorgaben und Regeln, wann die NATO eingreifen muss und wann sie die Wahl hat, das so oder so zu entscheiden. Michael Schneider klärte auf.
HR Info. Wissenswert.
Die NATO hat genau das gemacht, was die Türkei von ihr verlangt hat. Ordnungsgemäß nach Artikel 4 des Nordatlantikvertrages haben die 29 Länder sich beraten und haben sich hinter die Türkei als Bündnispartner gestellt. Allerdings haben die NATO-Länder auch klar gemacht, militärische Abenteuer im Nahen Osten, wie Erdogan sich die gewünscht hatte, wird es für das Bündnis vorerst nicht geben. Das sieht Artikel 4 auch gar nicht vor. Die Türkei hatte diese Karte bereits mehrfach gespielt, um Unterstützung in Syrien anzufordern. Doch dazu ist die NATO nicht verpflichtet. Sie muss nur prüfen, ob die Sicherheit, das Gebiet und die politische Unabhängigkeit des Partners in Gefahr sind. Eine Aufforderung zum bewaffneten Einsatz müssen sie daraus nicht ableiten. Dafür bräuchte es den NATO-Bündnisfall. Der berühmte Artikel 5 ist ein deutlich schärferes Schwert. Fühlt ein Mitgliedsland sich angegriffen, dann müssen die anderen zur Hilfe eilen. Das ist erst ein einziges Mal geschehen, nach den Terrorangriffen vom 11. September 2001. Doch auch Artikel 5 ist kein Automatismus. Zunächst muss das Bündnis prüfen, ob diese Bedrohungslage gegeben ist. Im Falle der Türkei ist unklar, ob sie mit solch einem Schritt Erfolg hätte. Schon zu Beginn der türkischen Offensive hatten die Bündnispartner einstimmig klargemacht, Beistand ist von ihnen nicht zu erwarten. Die Türkei gilt vielen innerhalb der NATO als ziemlich isoliert. Daran hat sich trotz der Beileidsbekundungen nichts geändert. Auf militärische Forderungen aus Ankara will das Bündnis nicht eingehen.
In einer Gemeinschaft halten alle zusammen, sonst wäre es ja auch nur eine Ansammlung von Egoisten. Das klingt gut, wird im konkreten Fall aber knifflig. Die NATO, das Militärbündnis, funktioniert genauso. Wird ein Mitgliedsland von außen angegriffen, dann wird das als Angriff gegen das gesamte Bündnis gewertet. Das passiert aber nicht automatisch, das muss die NATO immer formell beschließen. Sobald aber ein Staat um Hilfe ruft, muss man sich damit beschäftigen. Seit heute mit der Türkei. Die hat um ein Treffen gebeten, wegen des Konfliktes mit Syrien, und zwar auf Basis von Artikel 4 des NATO-Vertrages. Der eigentliche Bündnisfall wird allerdings erst in Artikel 5 geregelt, soweit sind wir also noch nicht. Trotzdem hat die Türkei nun mal Hilfe angefordert und sie droht angeblich damit, im Zweifel die Grenzen zur Europäischen Union wieder zu öffnen, und zwar für Flüchtlinge unter anderem aus Syrien. Das wird von der Bundesregierung aufmerksam verfolgt. Markus Sambale ist unser Korrespondent in Berlin. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Die Türkei droht jetzt wegen der Lage in Syrien damit, die Grenzen des Landes zu öffnen Richtung Europäische Union. So heißt es also am Ende auch Richtung Deutschland. Wie geht man damit um in Berlin?
Im Moment sehr zurückhaltend und abwartend. Es gab hier heute Mittag die übliche Pressekonferenz der Regierungssprecher. Und egal, ob jetzt Regierungssprecher Seibert oder die Ministeriumssprecher auch aus dem Innenministerium, alle haben gesagt, wir kennen nur diese Medienberichte. Wir kennen keinen offiziellen Befehl, keine offizielle Anordnung von türkischer Seite, nachdem diese Grenzen geöffnet werden sollten und was gleichzeitig ja auch mehr oder weniger die Aufkündigung des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes bedeuten würde. Und deswegen wollte man sich auch nicht konkreter dazu äußern. Man muss aber auch dazu sagen, selbst wenn es nur Medienberichte sind und das Ganze noch nicht ein faktischer Befehl oder auch gar kein Befehl, heißt das natürlich trotzdem, dass sich Menschen, die das Ganze hören, in der Türkei offenbar auf den Weg machen Richtung Grenze. Und es gibt auch Berichte einiger ARD-Kollegen dort an der türkisch-griechischen Grenze, dass da einige über diese grüne Grenze gegangen sind. Im Moment scheinen das nicht so viele Menschen zu sein, aber es ist im Moment vieles noch unklar an diesem Bericht.
Nun gibt es ja dieses Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit der Türkei. Wäre das denn überhaupt noch zu retten? Wir bewegen uns mal im Konjunktiv. Wenn die Türkei wirklich alle Flüchtlinge einfach so weiterreisen lassen sollte,
dann wäre dieses Abkommen faktisch gescheitert. Das muss man klar so sagen, denn das ist ja ein Kernbestandteil, dass die Türkei eben sagt, dass sie das eben unterbindet, dass Menschen da in die Europäische Union weiterreisen. Diese Drohung, dass die Grenzen geöffnet werden könnten, die hat es ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gegeben, bestimmt 5-6 Mal. Auch Präsident Erdogan hat das angedeutet. Das ist auch in Berlin und auch in Brüssel vor allen Dingen immer als Druckmittel verstanden worden in entscheidenden Situationen. So womöglich auch heute, als Erdogan zum Beispiel auf der stattfindenden NATO-Sitzung ja die Unterstützung und Solidarität der anderen NATO-Länder haben wollte. Da gibt es hier auch manche Stimmen in Berlin, die dann vermuten, dass Erdogan eben parallel versucht, auf anderen Seiten Druck aufzubauen, um dann zum Beispiel diese Solidaritätsbekundung zu bekommen.
Wenn wir das mal ernst nehmen, diese Ankündigung der Türkei, die da offenbar auch gegenüber Medien gemacht wurde, welche Möglichkeiten hätte die Bundesregierung dann überhaupt noch Einfluss zu nehmen, auch auf dieses Abkommen?
Sie hat natürlich kein wirkliches Druckmittel, aber sie will Gespräche suchen. Und Bundeskanzlerin Merkel hatte ja dieses EU-Türkei-Abkommen federführend mit ausgehandelt. Und sie sucht auch weiter das Gespräch direkt mit Präsident Erdogan. Es soll heute ein Telefonat mit ihm geben. Und sie versucht auch insgesamt diese Krise in Nordsyrien rund um Idlib durch Gespräche zu lösen. Nicht nur mit Präsident Erdogan, dem türkischen Präsidenten, sondern auch mit dem russischen Präsidenten Putin. Also da setzt man ganz klar auf den Dialog und hofft, dass man auf dem Weg eine Lösung findet.
Spielen wir mal den Fall durch, dass irgendwann tatsächlich wesentlich mehr Flüchtlinge aus dieser Region weiterreisen Richtung Deutschland, Richtung Europäische Union. Gibt es dafür irgendwelche Vorbereitungen?
Das Innenministerium wollte sich jetzt nicht ganz konkret auf die aktuelle Entwicklung festlegen lassen, hat aber dann doch relativ klar gemacht, dass man sich viel besser vorbereitet fühlt als etwa 2015. Man sagt, die Infrastruktur, was die Erfassung von Menschen, die ins Land kommen, angeht, was den technischen Austausch der Daten angeht, auch was das ganze System angeht, wie man diese Menschen dann erfasst, wie man sie unterbringt, dass man da natürlich viel dazu gelernt habe und deutlich besser aufgestellt sei, aber immer mit dem Hinweis, dass man jetzt aktuell so eine Situation nicht erwarte.
Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck in Berlin? Nimmt man das Thema Syrien an sich denn ernst oder halt erst jetzt, wo es sein könnte, dass eventuell wieder mehr Flüchtlinge zu uns kommen?
Die Warnungen, dass es da sich zuspitzt in Syrien, die gibt es schon lange. Allen voran hat Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der CDU-Politiker, immer wieder gewarnt und auch gesagt, seine Idee ist es, mit Sanktionen gegen Russland, was ja in diesen Konflikt involviert ist, weiterzukommen. Also der Blick auf Syrien, auch aus dem Auswärtigen Amt, ist immer wieder da. Aber man hat natürlich auch gemerkt in den letzten Monaten und fast schon Jahren, muss man sagen, dass Deutschland, dass auch die Europäische Union da an ganz vielen Stellen völlig hilflos und tatenlos an einer Seitenlinie steht, denn die entscheidenden Spieler in der Region Russland und die Türkei sind und die dann auch untereinander ausmachen können, wie es dort weitergeht. Das ist schon auch die Erkenntnis, dass man da was verpasst hat, sich früher einzuschalten, aber immer noch der Versuch ist dann mit Gesprächen, mit Vermittlungen zu versuchen, zumindest die ganz große Eskalation, die ja gerade für Hunderttausende, Millionen Menschen in der Region auch ein schreckliches Schicksal in diesen Tagen, Wochen und Monaten ist, auch da immer wieder irgendwie Hilfe zu finden.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
Wird Syrien zum Flächenbrand? Erdogan ruft nach der NATO.
Die Soldaten der Türkei waren in der Region Idlib im Einsatz. Das ist der Teil von Syrien im Norden, wo die Regierung von Präsident Assad noch gegen verschiedene Milizen kämpft. Die leisten dort noch Widerstand, dort herrscht nach wie vor Krieg. Die syrische Armee hat gestern Abend einen Angriff aus der Luft geflogen in der Region und dabei auch die Soldaten der Türkei getroffen. Mehr als 30 von ihnen sind ums Leben gekommen dabei. Die Türkei macht dafür die syrische Regierung verantwortlich und hat Vergeltungsangriffe gestartet. Russland dagegen verurteilt wiederum die Türkei, denn Russland unterstützt ja die Regierung in Syrien, auch militärisch. Und man sagt deshalb in Moskau, die Türkei habe einfach nicht Bescheid gesagt, dass gerade türkische Soldaten in dem fraglichen Gebiet unterwegs waren. Gegenseitige Vorwürfe also, was die Sache auch nicht leichter macht. Aus Moskau berichtet Marta Wilczynski.
Noch bemühen sich beide Seiten, ein freundliches Gesicht zu wahren, trotz der deutlich wachsenden Spannungen. Am Mittag haben die Präsidenten Putin und Erdogan miteinander telefoniert. Beide haben ihre Sorge ausgedrückt angesichts der jüngsten Eskalation in der nordsyrischen Provinz Idlib. So die Meldung aus dem Kreml. Auch über ein baldiges Treffen sollen sie gesprochen haben. Ein Treffen, das der türkische Präsident seit langem anstrebt, das von russischer Seite aber nie bestätigt wurde. Und auch heute wurden dazu keine weiteren Details bekannt gegeben. Dass Russland und die Türkei in Syrien aber nach wie vor eng zusammenarbeiten, betonte auch der russische Außenminister Lavrov. Zwischen den russischen und türkischen Militärs am Boden besteht ständiger Kontakt. Die türkischen Militärangehörigen informieren täglich, manchmal ja mehrmals am Tag, unsere Zentrale darüber, wo sich die türkischen Soldaten befinden. Die Koordinaten werden natürlich an die syrischen Streitkräfte weitergegeben, damit sie die Sicherheit der türkischen Militärangehörigen in vollem Maße gewährleisten können. Im Falle der am Donnerstagabend bei einem Luftangriff in der Region Idlib getöteten türkischen Soldaten sei die russische Seite allerdings nicht über deren Aufenthaltsort informiert worden, hieß es am Morgen in einer Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums. Und weiter? Die russische Seite hat umfassende Maßnahmen ergriffen, damit die syrischen Truppen das Feuer einstellen. Es wurde eine sichere Evakuierung der getöteten und verletzten türkischen Militärangehörigen organisiert. Die russische Luftwaffe war nicht im Einsatz. Bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, an der auch Präsident Putin teilnahm, wurde ebenfalls hervorgehoben, dass sich die türkischen Soldaten nur in der Nähe ihrer Checkpoints aufhalten dürften. Hätten sie sich an diese Regelungen gehalten, hätte es keine Toten und Verletzten gegeben. Oder, wie es ein von der Nachrichtenagentur RIA Novosti zitierter Militärexperte ausdrückte, die Türken seien selbst schuld. In diesen Tagen zeigt sich wieder einmal, wie schwierig der Zusammenhalt ist, wenn die Partner auf jeweils unterschiedlichen Seiten stehen. Russland unterstützt den syrischen Machthaber Bashar al-Assad, die Türkei Teile der syrischen Opposition. Und die sich immer weiter verschärfende Lage im Norden Syriens strahlt auch auf das Verhältnis zwischen Moskau und Ankara aus. Trotzdem betonte der russische Außenminister Lavrov auch heute: Wir bestätigen unser absolutes Festhalten an den Vereinbarungen, die zwischen den Präsidenten Russlands und der Türkei getroffen wurden. Gemeint ist der Maßnahmenkatalog für die Befriedung Syriens, wie zum Beispiel die Errichtung von entmilitarisierten Deeskalationszonen, einschließlich der Region um Idlib, wo die Vereinbarungen aber bis heute nicht greifen. Am Morgen gab das russische Militär außerdem bekannt, dass zwei Kriegsschiffe über den Bosporus auf dem Weg nach Syrien seien, ausgestattet mit Marschflugkörpern des Typs Kaliber, also mit Präzisionswaffen. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland Schiffe entsendet. Vor der syrischen Küste liegt eine russische Marinebasis, die vor allem den Schutz des eigenen Militärs in Syrien dienen soll.
Mehr als 30 Soldaten der Türkei sterben in Syrien bei einem Angriff der syrischen Armee. Das kann die Türkei eigentlich nicht einfach so geschehen lassen, als ob nichts gewesen wäre, macht sie auch nicht und deshalb schauen heute alle nach Brüssel zur NATO. Der NATO-Rat ist dort schon zusammengekommen auf Antrag der Türkei zu einer Dringlichkeitssitzung. Die Türkei hat die NATO aufgefordert, dem Land beizustehen. Wie und in welcher Form das geschehen kann, das sollte heute im Detail erörtert werden. Dabei ist immer wieder der sogenannte Artikel 5 in der Diskussion. Darin wird der eigentliche Bündnisfall geregelt in der NATO. Und der besagt, dass wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, die anderen Mitglieder helfen müssen, das Land zu verteidigen. Soweit ist man noch nicht. Worüber in Brüssel aber beraten wurde, das zeigt Astrid Korall.
Dass die NATO-Botschafter heute in Brüssel ganz kurzfristig zu einer Sondersitzung zusammenkamen, wertete Generalsekretär Jens Stoltenberg als ein klares Zeichen. Ein Zeichen der Solidarität mit dem Bündnispartner Türkei.
Today's meeting is a clear sign of solidarity with Turkey.
Die NATO verurteilte auch die ständigen Luftangriffe des syrischen Regimes und Russlands in der Provinz Idlib und sie rief zur Deeskalation auf. Von Moskau und Syrien forderte Stoltenberg, sie müssten die Offensive stoppen, das internationale Recht respektieren und die Vereinten Nationen dabei unterstützen, eine friedliche Lösung zu finden.
I call on them to stop their offensive, to respect international law. And to back UN efforts for a peaceful solution.
Es war die Türkei, die nach dem Luftangriff in der Provinz Idlib, bei dem 33 türkische Soldaten getötet worden waren, um das Sondertreffen in Brüssel gebeten hatte. Kurz zuvor hatte Ankara noch die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, eine Flugverbotszone über Idlib einzurichten. Die Hoffnung auf zusätzlichen Beistand der NATO erfüllte sich für Ankara aber heute nicht. Denn Stoltenberg sprach nicht von einer Flugverbotszone, die außerhalb des Bündnisgebietes liegen würde. Er verwies nur darauf, dass die Partner regelmäßig überprüften, wie sie die Türkei unterstützen könnten und das bereits täten. Mit Flugabwehrsystemen in der Türkei und einem Airwex-Aufklärungsflugzeug, das bei der Luftraumüberwachung helfe. Doch nicht nur bei der NATO war die neuerliche Eskalation in Syrien heute Thema, sondern auch bei der EU. Auch die rief dazu auf, diese zu beenden. Josep Borrell, der Außenbeauftragte, schrieb auf Twitter, es gebe das Risiko einer größeren, offenen, internationalen militärischen Konfrontation. Und sein Sprecher Peter Stano fügte wenig später hinzu, die Ereignisse verursachten unsägliches menschliches Leid, vor allem für die Zivilbevölkerung. Die Menschen müssten flüchten.
It's causing unspeakable human suffering of the civilians, mainly the civilian population in Idlib, which then turns into refugees.
Stellung musste Stano auch dazu beziehen, dass die Türkei, wie schon häufiger in der Vergangenheit, damit gedroht hatte, die Grenzen Richtung Europa für Flüchtlinge zu öffnen. Und zu berichten, wonach diese schon auf dem Weg zur Grenze sind. Die Türkei habe der EU mitgeteilt, dass es keine Änderung der bisherigen Politik gebe, sagte Stano dazu.
No announcement of any changes was underlined by the recent statement from today by the Turkish Foreign Ministry, which said that there are no changes to the Turkish policy on asylum seekers, refugees or migrants.
Für die EU ist im Moment klar, das Flüchtlingsabkommen gilt weiterhin und sie fordert von der Türkei, dass diese sich auch an ihre Verpflichtungen hält.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info.
Am Morgen und am Nachmittag.